Allein sind wir sehr machtlos, aber gemeinsam sind wir sehr stark. Teilweise sind es irgendwie die kleinsten Sachen, die ganz Großes bewirken können.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schwarz auf Gelb, Menschenrechte auf der gelben Couch, der ehrenamtliche Podcast von Amnesty International Österreich. Ich heiße Florentina. Aktivismus. Das klingt für manche nach Hoffnung, für andere nach Störung. Aktivismus bedeutet, sich einzumischen, laut zu werden, Missstände sichtbar zu machen. Oft geht es darum, für etwas einzustehen, das größer ist als man selbst, egal ob für Demokratie, Menschenrechte oder für unseren Planeten. Doch Aktivismus hat viele Seiten. Er kann empowern, Gemeinschaft schaffen und echte Veränderungen anstoßen. Gleichzeitig bedeutet er aber auch Konflikt, Kritik, Anfeindungen, manchmal sogar rechtliche Konsequenzen oder Gefahr. Wer aktiv wird, bewegt sich selten in bequemen Räumen. Heute wollen wir genauer hinschauen. Was treibt Menschen an, aktiv zu werden? Welche Formen von Aktivismus gibt es? Und wie kann jeder und jede von uns selbst anfangen? Darüber spreche ich heute mit Julie Schütter. Er ist ehemaliger Skirennfahrer und heute Klimaaktivist, bekannt durch seine Arbeit bei der letzten Generation und durch seine Teilnahme an der Global Summit Flotilla nach Gaza. Hallo Julie, danke, dass du dir heute Zeit genommen hast.
Hi.
Zum Einstieg magst du dich selbst und deine Arbeit und deinen Aktivismus kurz vorstellen.
Gern. Das meiste meines Lebens bin ich eigentlich Skirennen gefahren, die meiste Zeit meines Lebens. Bin auch eine Saison Weltcup gefahren, habe währenddessen aber auch schon ein bisschen Aktivismus für Klimagerechtigkeit betrieben, innerhalb und außerhalb vom Skisport. Und vor circa 1,5 Jahren habe ich dann meine Profikarriere beendet, habe mich der letzten Generation angeschlossen, war ungefähr ein halbes Jahr im friedlichen zivilen Widerstand für Klimagerechtigkeit. Die letzte Generation hat sich dann aufgelöst und die nächste richtige Aktion, die ich dann gemacht habe, war jetzt die Global Summit Flotilla vor ein paar Wochen, die letzten paar Monate eigentlich, wo wir mit einer Bootsflotilla nach Gaza gesegelt sind, um Hilfslieferungen zu liefern.
Wie du schon angesprochen hast, du warst auch Skirennfahrer. Wie bist du letztendlich zum Aktivismus gekommen? Gab es irgendwie einen Moment oder eine Erfahrung, die dich zum Aktivismus gebracht hat?
Prinzipiell, glaube ich, ist es ein Prozess. Also in meinem Aufwachsen, in meinem Erwachsenwerden habe ich über die Welt gelernt und bin drauf gekommen, dass einiges davon mir nicht so gut gefällt. Und es hat einen bestimmten Moment gegeben, der dazu geführt hat, dass ich nicht so weitermachen habe können wie bis dahin. Das war so im Herbst 2019. Ich war auf Trainingslager in der Schweiz am Gletscher. In diesem Trainingslager steht man immer sehr früh auf, weil der Schnee halt in der Früh noch hart ist und dann schlechter wird. Dadurch kommt man mittags sehr müde vom Berg zurück und macht einen Mittagsschlaferl. Und ich bin von dem Mittagsschlaferl aufgewacht und der Fernseher ist zufällig gelaufen mit irgendeinem Nachrichtensender und da ist eine Rede von Carola Rakete übertragen waren bei einer großen Extinction Rebellion Aktion in Berlin, wo sie gesagt hat, dass WissenschaftlerInnen davon reden, dass bei der aktuellen Erhitzung bis zum Ende des Jahrhunderts der Planet noch 500 Milliarden bis 1,5 Milliarden Menschen ernähren kann. Und ich habe mir so gedacht, ja, wow, das liegt in meiner Lebensspanne, wenn es gut läuft. Bis dahin, laut demografischen Voraussagen, werden wir ungefähr 11 Milliarden sein. Was passiert mit den 19 Milliarden, die dann näher auf diesem Planeten leben können, weil die Lebensgrundlagen näher dafür da sind. Und entweder ich bin einer von den Menschen, die dann daran stirbt, oder ich bin einer von den wenigen, die euch anderen beim Sterben zuschauen müssen. Das war so der Moment, wo ich realisiert habe, auch emotional, dass das so nicht weitergehen. Und das hat dann dazu geführt, dass mir mental eine Zeit lang sehr schlecht gegangen ist und in letzter Konsequenz dann auch dazu, dass ich aktiv geworden bin, dass ich angefangen habe, mich als erstes bei Fridays for Future zu engagieren, dann später zu einer Klimaschutzorga, die auf Winter- oder Outdoor-Sport spezialisiert ist, nämlich Protect Our Winters, zu gehen. Und in diesem Werdegang über Organizing, über Aktivismus und alles Weitere zu lernen und auch immer weiter drauf zu kommen, welche Aktionen oder welche Art von Aktivismus ich als wirksam ansehe und mich dann auch weiter in diese Richtung zu verändern.
Und was war der erste Moment, bei dem du dir gedacht hast, okay, ich kann wirklich was verändern?
Ich glaube, ich habe das eher so gesehen, indem ich andere AktivistInnen von außen beobachtet habe und gesehen habe, wie viel die bewirken. Zum Beispiel Greta Thunberg hat, glaube ich, sehr gut aufgezeigt, was Aktivismus alles bewirken kann. Von mir persönlich komme ich jetzt nicht wirklich an so einen konkreten Moment in der Vergangenheit erinnern, aber ich muss sagen, jetzt zur Zeit erlebe ich das wieder sehr stark, diese Wirksamkeit, indem mir einfach sehr viele Menschen sagen, dass diese Global Summit Flotilla die letzten paar Monate wirklich viel im österreichischen Diskurs bewegt hat. Also das ist genau das, warum ich das mache. Ich will wirksam sein, ich will irgendwie was verändern. Und wenn das gelingt, das ist halt wunderschön.
Ich würde jetzt gerne auch gleich bei der Global Summit Flotilla bleiben. Wie bist du eigentlich zu diesem Projekt gekommen?
Ich war das letzte Jahr öfters einmal auf Palästina-Demos, aber ich muss sagen, so angemeldete klassische Demonstrationen fühlen sich für mich jetzt nicht mehr wirklich so wirksam an. Und ich habe wirklich zufällig Anfang Juni davon gehört, dass es eine Aktion geben wird, die sich Global March to Gaza genannt hat. Und ich habe mich einfach spontan angemeldet und innerhalb von ein paar Tagen habe ich entschieden, dass ich da mitgehe und eine Reise nach Kairo gebucht, ohne wirklich Leid davon zu kennen. Aber hat sich irgendwie richtig, richtig angefühlt, habe mich da irgendwie berufen gefühlt, das da mitzumachen. Der Plan war, durch die Sinai-Wüste von Al-Arish nach Rafah an die Grenze nach Gaza zu marschieren, um also jetzt nicht die Grenze wirklich zu überwinden, sondern nur bis zur Grenze zu marschieren, um zu zeigen, wie viele Hilfslieferungen dort stehen und dass die alle blockiert werden, die LKWs voller Essen und Medizin und so weiter. Wir sind dann leider von ägyptischen Behörden schon am Weg nach Al-Arish gehindert worden. Somit ist die Aktion irgendwie gescheitert. Darin das Ziel zu erfüllen, aber nicht darin irgendwie Aufmerksamkeit auf das Thema zu bringen. Und es war auch jetzt rückblickend sehr hilfreich, um Menschen zu vernetzen. Damals waren 4000 Menschen in Kairo aus, ich glaube, 80 verschiedenen Nationen oder so, also aus der ganzen Welt. Und diese Strukturen, die sie durch diese Aktion irgendwie gebildet haben, haben dann gesagt, ja passt, wenn wir es zu Fuß nicht schaffen, dann machen wir es halt etwas mehr. Und haben uns dann zusammen da mit anderen Organisationen, die schon mehr Erfahrung haben in diesen Segelaktionen, die Freedom Flotilla hauptsächlich, und haben eigentlich direkt danach angefangen, diese Global Summit Flotilla zu organisieren. Das hat ungefähr 2 Monate gedauert und wir sind dann gesegelt.
Ja, da sieht man eigentlich, wie Aktivismus keine strikten Strukturen hat und wie man auch auf unterschiedliche Art und Weisen zum Aktivismus oder zu Aktionen kommen kann. Das finde ich sehr spannend. Du hast vorher gesagt, dass das Ziel von deinem Aktivismus oder generell von Aktivismus ist, hier Sachen zu bewegen und dass es sehr schöne Momente sein können. Aber Aktivismus hat ja auch gewisse Herausforderungen, wie du sehr wahrscheinlich selber anhand unterschiedlichster Aktionen auch erlebt hast. Aktivismus kann auch gefährlich sein. Hast du dich jemals im Rahmen von Aktionen in Gefahr gefühlt?
Also rückblickend jetzt das erste Mal so bei der letzten Generation, einfach in diesen Momenten, wo Autos vor einem stehen oder auf einem zufahren und man dann auf der Straße klebt und nicht ausweichen kann und irgendwie darauf vertrauen muss, dass dieser Mensch, der da hinter dem Steuer sitzt, noch genug Selbstkontrolle hat, um einen nicht zu überfahren. Sonst jetzt würde ich sagen, also letzte Woche war das, glaube ich, in israelischer Gefangenschaft habe ich auch mal so was wie Angst empfunden, weil ich halt nicht genau gewusst habe, was auf mich zukommt und weil schon auch von der zionistischen Polizei und GefängniswärterInnen so bewusst, glaube ich, so eine Art Psychospielchen betrieben worden ist, um uns Angst zu machen.
Und was hat das mit dir selber gemacht oder auch mit deiner Einstellung zum Aktivismus?
Ich bin mir nicht sicher, ob das groß was verändert in meiner Einstellung zum Aktivismus. Meistens sind solche Erfahrungen eher festigend in der Überzeugung. Manche würden es auch radikalisierend nennen. Es zeigt, also wenn man so ungerecht oder brutal behandelt wird, ist es ja auch irgendwie eine Bestätigung dafür, dass was vorschläft und irgendwer was da sollte, um das richtig zu stellen oder zumindest zu verbessern. Meistens ist es auch eine Bestätigung, dass man auf der richtigen Seite steht, wenn sich die GegnerInnen so falsch verhalten. Aber das ist generell ein Ding von Repressionen und Polizeierfahrung. Sie zielen darauf ab, Menschen irgendwie vom Aktivismus abzubringen. Die meisten Menschen kämen dann eher noch gefestigter und überzeugter daraus.
Amnesty International Österreich selbst hat dokumentiert, dass es bei Protesten immer wieder zu unverhältnismäßiger Polizeigewalt kommt. Nicht nur in anderen Teilen der Welt, sondern auch in Österreich. Hast du selbst schon so etwas miterlebt?
Also ich habe in Österreich miterlebt, wie ich auf dem Boden vor dem Parlament gesessen bin mit einer Warnweste und dann von der Polizei weggezerrt worden bin, obwohl ich offensichtlich keine Gefahr oder so dargestellt habe. Wir waren also mit der letzten Generation öfters einmal im Polizeianhaltezentrum für mehrere Stunden. Manche von meinen FreundInnen dort haben auch dort schon mehrere Wochen verbracht, um Strafen abzusitzen. Wir sind dort teilweise nicht so behandelt worden, wie es vorgeschrieben wäre. Wir waren zum Beispiel einmal irgendwie zu 20. in einer Zelle, die für 8 Personen wäre oder so. Da haben wir auch Maßnahmenbeschwerden eingelegt, die wir eigentlich alle gewinnen. Das Problem ist eher, dass diese Maßnahmenbeschwerden nicht wirklich Konsequenzen für die Behörden bedeuten. Also sie können trotzdem so weitermachen, obwohl ein Gericht feststellt, dass es rechtswidrig ist. Aber ich würde sagen, die Polizeigewalt, die ich in Österreich bisher erlebt habe, ist sehr leicht, sehr angenehm im Vergleich zu Polizei- und Behördengewalt, den andere Menschen auch in Österreich erleben. Also ich als weiße, männlich gelesene, autochtone Österreicher werde wahrscheinlich sehr viel besser behandelt, also mit Sicherheit sehr viel besser behandelt als rassifizierte Menschen, die vielleicht keinen österreichischen Pass haben, die viel vulnerabler sind und auch viel besser als Menschen in anderen Teilen der Welt, die viel härtere Unterdrückung, viel härtere Ausbeutung und dadurch auch Gewalt ausgesetzt sind. Also bin kein Fan der österreichischen Behörden oder der österreichischen Polizei, aber im Vergleich zu anderen Menschen in anderen Teilen der Welt, auch anderen Menschen hier, habe ich nicht sehr viel Schlimmes erlebt. Wobei ich auch noch erwähnen möchte, die Polizeigewalt und die Repressionen und die Unterdrückung in anderen Teilen der Welt finden ja auch für den Wohlstand in Österreich statt. Also das ist nichts, was uns nichts angeht oder wofür wir nichts dafür können. Also wir leben in Österreich, ich würde sagen, im kolonialen kapitalistischen Kern, der Teil dieses kolonialen kapitalistischen Imperiums ist, der die halbe Welt, wenn nicht mehr, unterdrückt und ausbeutet für die Profite von ein paar wenigen. Aber die Menschen um diese paar wenigen herum profitieren halt auch davon. Und die sind halt in meinen Augen die österreichische Zivilgesellschaft. Nicht nur die österreichische, sondern auch die zentraleuropäische und auch ein bisschen in den USA, aber nicht so stark.
Also du meinst, Polizeigewalt in anderen Ländern und anderen Teilen der Welt geht uns sehr wohl auch was an?
Natürlich. Also aus meiner systemischen Analyse heraus, wenn ich einmal so theoretisch werden darf, ist die Polizei ja nichts anderes als das sogenannte Gewaltmonopol, das mit Gewalt sicherstellt, dass die Interessen der Herrschenden geschützt werden. Und die Interessen der Herrschenden in Österreich sind hauptsächlich irgendwie öffentliche Ordnung, weil die Herrschenden in Österreich auch in Österreich leben, damit die da ein gemütliches und ungestörtes Leben haben. Aber die Interessen der Herrschenden zum Beispiel in Kongo sind, dass da billige, am besten gratis Arbeitskräfte die natürlichen Ressourcen ausbeuten, ausschöpfen unter meistens sklavenähnlichen oder sklavenmäßigen Bedingungen, um billige Rohstoffe für unser Wirtschaftssystem zu liefern. Diese Interessen erfordern mehr Gewalteinsatz, weil die Menschen das dort nicht freiwillig mit sich machen lassen würden. Und deswegen muss die Polizeigewalt beispielsweise in Kongo höher und brutaler sein als beispielsweise in Österreich. Es ist aber trotzdem genau das gleiche System. Es ist also genau das gleiche Wirtschaftssystem. Es sind genau die gleichen Oligarchen, die davon profitieren. Es ist miteinander vernetzt. Es ist das Gleiche. Deswegen, ich glaube, das erzähle ich, weil ich argumentieren will, dass wir uns nicht nur einsetzen sollten dafür, dass die österreichischen Behörden Menschenrechte und geltendes Recht einhalten, sondern wir sollten uns dafür einsetzen, dass das auf der ganzen Welt passiert, weil wir auch daran beteiligt sind und auch davon profitieren und auch in diesem gleichen System leben und davon hindert uns keine hypothetische oder erfundene Ländergrenze. Solange Kapital über die Grenzen fließt, muss auch irgendwie unsere Solidarität und unser Verständnis von Menschenrechten und Gerechtigkeit über Grenzen hinausgehen.
Im Rahmen von Kampagnen und Aktionen von der letzten Generation, in dem jetzt auch der Global Summit Flotilla, hast du sicher Kritik und auch Anfeindungen erlebt. Wie gehst du damit um?
Ja, ich bin es eigentlich schon ein bisschen gewohnt. Also ich habe auch im Aktivismus für Klimagerechtigkeit Kritik und Anfeindungen bekommen. Also sobald man irgendwie was ändern will, glaube ich, passiert das. Also ich habe auch schon richtig viel Hass bekommen, nur wie ich einen offenen Brief an den Skiweltverband geschrieben habe und einen nachhaltigeren Skirennsport gefordert habe. Also da bin ich schon als Terrorist beschimpft worden und so weiter. Ja, irgendwie auf der einen Seite ist es schon anstrengend, damit umzugehen, das irgendwie wegzustecken. Manchmal können solche Beschimpfungen dann doch irgendwie einen Nerv treffen und auch wenn man es nicht will, irgendwie auch persönlich bei einem ankommen, was schon belastend sein kann. Ich glaube, ich komme ganz gut damit zurecht. Ich weiß, dass ich es nicht so ernst nehmen muss. Manchmal gehe ich auch in Therapie, das ganz gut hilft. Und gleichzeitig bin ich auch der Überzeugung, dass jede Veränderung Konflikt braucht. Und manchmal äußert sich der Konflikt halt dann mit Beschimpfungen, weil vielleicht Menschen gar nicht die Fähigkeit haben, ihre Kritik sachlich auszudrücken. Also gehört wahrscheinlich dazu.
Also mit Kritik und Anfeindungen musstest du quasi lernen, umzugehen. Wie gehst du mit rechtlichen Konsequenzen um?
Bis jetzt war ich ganz gut betreut, indem die Organisationen, mit denen ich unterwegs war, selber rechtliche ExpertInnen gehabt haben und so Arbeitsgruppen zu Legal-Fragen. Ich fühle mich recht gut, in Anführungszeichen betreut. Es gibt sehr coole AnwältInnen auch in Wien und ich glaube auf der ganzen Welt, die ihre Fähigkeiten und ihr Wissen dafür einsetzen wollen, irgendwie was Positives zur Welt beizutragen, wofür ich sehr dankbar bin. Also mit diesen Menschen habe ich auch schon sehr viele schöne Erfahrungen gemacht und auch in den FreundInnen, GenossInnen von mir JuristInnen sind, die um Rat fragen können, wenn ich was brauche. Aber prinzipiell, man ist dem ziemlich ausgeliefert, ehrlich gesagt. Also man kann bis zu einem gewissen Grad Einfluss auf die rechtlichen Repressionen nehmen, indem man einfach die Aktionen so designt, dass sie nicht viel Angriffsfläche bieten. Aber wenn die das Rechtssystem irgendwie kriegen will, dann kriegt es die.
Also wurdest du oder Personen in deinem Umfeld schon mal wegen zivilen Ungehorsams bestraft?
Also Strafen, die ich wirklich bekommen habe, waren Ordnungswidrigkeiten, die wir auch bewusst eingegangen sind. Aber es gab auch schon Ermittlungen wegen krimineller Vereinigung gegen die letzte Generation und auch gegen mich. Die wurden dann teilweise fallen gelassen, nachdem wir die Kampagne beendet haben. Das ist dieser Mafia-Paragraph, mit dem Menschen verfolgt werden, die, ich glaube, das Gesetz lautet irgendwie Vereinigung mit dem Ziel, Recht zu brechen. Ich glaube, ich habe es gerade sehr schlecht erklärt, bin kein Jurist. Ja, das waren strafrechtliche Vorwürfe. Um Ermittlungen diesbezüglich zu starten, brauchst du andere Strafrechtsvorwürfe, die Straftaten, die du dann begehen willst oder begangen hast. Und sie haben dann teilweise uns schwere Sachbeschädigung vorgeworfen und vorsätzliche Gemeingefährdung. Also so Tatbestände, die halt komplett an den Haaren herbeizogen waren, wo man dann auch gewusst haben, wahrscheinlich wird das vor Gericht nie durchgehen. Aber es ist trotzdem anstrengend, weil du hast diese Ermittlungen, du musst zu Gerichtsterminen, du musst zu Anhörungen. Und die Angst, dass dann doch irgendwie zu einem Schuldspruch kommt, ist trotzdem da. Und das wird dann halt gleich mal ein paar Jahre Gefängnis bedeuten. Also lustig ist es nicht.
Dass das nicht lustig ist, kann ich mir gut vorstellen. Wenn du mit rechtlichen Konsequenzen zu tun hast, mit Kritik, Anfeindungen, wenn du dich selber in Gefahr fühlst, eben wie du erzählt hast bei Aktionen der letzten Generation oder jetzt auch bei der Global Summer Flotilla, zweifelst du jemals in deinem Aktivismus?
Wäre mir noch nicht passiert, ne? Immer, wenn man in so eine Aktion geht, bereitet man sich ja auch darauf vor und macht sich die Risiken bewusst und so weiter. Also das war selten was mich wirklich überrascht hat. Dadurch sind es halt auch Risiken, die man irgendwie bewusst eingeht und die man sich auch vorher überlegt, ob einem das wert ist. Und dadurch ist es dann in dieser Situation, also kommt der Gedanke gar nicht auf. Zumindest für mich nicht, ob es das jetzt wert ist oder so.
Und was hilft dir sonst außer Vorbereitung in schwierigen Momenten dran zu bleiben? Hast du persönliche Strategien oder auch Netzwerke, die dich auffangen können?
Ich habe Netzwerke, ich habe einfach einen sehr, sehr liebevollen Freundeskreis, der auch hauptsächlich aus Aktivisti besteht in der einen oder anderen Form, indem wir uns auch gegenseitig unterstützen und gut tun. Aber ich muss sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwie mich anstrengen muss, um dran zu bleiben. Im Gegenteil, meistens passiert es mir eher unbewusst, also die letzten paar Monate, das war alles nicht so geplant. Ich habe auch nicht danach gesucht. Und ich fühle mich auch nicht so, als würde ich irgendwie sagen, ich bin Aktivist und deswegen muss ich was machen. Oft mache ich sogar Sachen, die mich gar nicht so reizen, auf die ich gar nicht so viel Lust habe, aber wo ich einfach nicht so gut mit mir selber zurechtkommen würde, wenn ich es nicht machen würde. Aktivist zu sein für mich, das passiert, das plane ich nicht und mache ich dann auch nicht irgendwie groß bewusst. Ich glaube, diese Aktion mit der Global Summer Flotilla, wie es dazu gekommen ist, ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass ich einfach gesehen habe, es gibt was, das schaut wirksam aus. Ich habe die Privilegien, um sowas machen zu können und deswegen verspüre ich auch die Verantwortung, es danach wirklich zu machen. Wenn ich es nicht machen würde, würde es mir schlecht gehen. Dann würde ich mal Vorwürfe machen, wieso ich dieser Verantwortung, die ich verspüre, nicht nachkomme. Also ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, was ich machen kann, um dran zu bleiben. Weil das keine Herausforderung ist für mich. Es ist eher sogar jetzt gerade nach dieser Aktion, wo mir viele Menschen sagen und wo ich auch weiß, dass es gut wäre, jetzt einmal ruhig zu machen, einmal ein bisschen Pause zu machen, um was passiert ist, zu verarbeiten und nicht mehr in einen Burnout einzuarbeiten oder so. Das ist eher die Herausforderung für mich jetzt gerade, dass ich nichts mache. Und einmal chill. Da brauche ich Strategien dafür. Nicht fürs Dranbleiben.
Ja, manchmal gar nichts zu machen ist auch gar nicht so einfach. Es gibt sicher viele Menschen und vielleicht auch einige unserer ZuhörerInnen, die genau diesen Gedanken haben, dass sie etwas machen möchten, dass sie etwas verändern möchten. Aber ich glaube, viele wissen nicht, wo sie anfangen sollen, beziehungsweise viele haben vielleicht auch nicht die Ressourcen, um an großen Aktionen teilzunehmen. Was wären deine Tipps, um in den Aktivismus einzusteigen? Oder auch, welche Formen sind vielleicht zugänglicher?
Ich würde nicht behaupten, dass Aktivismus so ein streng definierter Bereich ist, in dem man entweder bei diesen oder diesen Aktionen teilnimmt. Ich würde sagen, wenn Menschen nach Inspiration suchen, was machen können, wäre mein erster Tipp, lesen. Ich habe die Erfahrung gemacht, immer wo ich nicht so genau gewusst habe, was als nächstes kommen sollte, habe ich mal irgendwie ein spannendes Buch genommen und war dann gleich voll inspiriert wieder. Also Biografien von WiderstandskämpferInnen, von MenschenrechtskämpferInnen, Bücher über zivilen Widerstand, über die Theorie dahinter, alles Mögliche. Ich würde sagen, alle Menschen, die irgendwie versuchen, was zu bewirken, die erkennen, was in unserer Gesellschaft, in unserer Welt falsch läuft und dann sich überlegen, wie wir gemeinsam da was machen können, sind schon wundervoll und extrem viel wert. Also teilweise sind es irgendwie die kleinsten Sachen, die ganz Großes bewirken können. Menschen können sie in ihrem Umfeld, in ihrem Arbeits- und privaten Umfeld prinzipiell einmal Ideen verbreiten, aber auch konkrete Aktionen setzen. Also zum Beispiel bezüglich Palästina. Alle Menschen können israelische Produkte boykottieren. Der BDS, Boycott, Divest, Sanction, dieses Movement, die haben Listen von Firmen, die boykottiert werden sollten, um wirtschaftlichen Druck auszuüben. Alle Privatpersonen können sie dran halten. Es ist nicht schwer, Coca-Cola und Airbnb zu boykottieren. Menschen, die im Handel oder beruflich mit diesen Firmen sind, haben dann nochmal viel einen größeren Hebel. Also ich glaube, wenn sie eure Angestellten von einem Supermarkt dafür einsetzen, dass jetzt Oreo als Name verkauft werden, kann ich mir gut vorstellen, dass sie das durchsetzen. Und damit haben sie einen Hebel. Sowas kann auch zu was Großem führen. Ich glaube, es muss nicht immer von Anfang an groß und reichweitenstark kannst du sein, um wirklich hilfreich zu sein. Ich bin generell der Überzeugung, da habe ich auch Beispiele aus der echten Welt dafür, dass die wirklich gefährlichen, nachhaltigen Revolutionen aus der Basis kommen. Und gefährlich meine ich jetzt gefährlich für die Herrschenden, gut für euch anderen. Das heißt, wenn wir irgendwie dahin wollen, dass wir diese Herrschaftssysteme, die gerade stattfinden, die gerade etabliert sind, challengen wollen, sollten wir meiner Meinung nach anfangen, uns an der Basis zu organisieren. Und das bedeutet Nachbarschaftstreffen, Grätzelräte, so Sachen. Vernetzt euch mit euren NachbarInnen oder auf euren Arbeitsplatz, setzt euch zusammen, redet miteinander, schaut, wo gibt es Synergien, wo sind wir uns einig, was muss verändert werden und setzt euch dann gemeinsam dafür ein, weil allein sind wir sehr machtlos, aber gemeinsam sind wir sehr stark. Wenn es Hilfe dafür braucht, dann gibt es in Österreich eine ziemlich coole junge Bewegung, die nennt sie Heimspiel. Das machen auch Menschen, die gemeinsam mit mir in Bewegung waren schon. Die konzentrieren sich jetzt darauf, dass Menschen dabei unterstützen, sich in ihrer Gemeinde, in ihrer Nachbarschaft und so weiter zu organisieren und an Themen zu arbeiten, die klein wirken, aber glaube ich, zu was Großem führen können. Das heißt, auch wenn Menschen nicht die Ressourcen haben, um 2 Monate lang an einer Segelaktion nach Gaza zu arbeiten, sind es nicht weniger wirksam, wenn sie was machen wollen.
Ja, und es gibt ja auch zum Beispiel Arten oder Formen von Aktivismus, die man auch von zu Hause betreiben kann, wie Petitionen unterschreiben oder auch Briefe schreiben an Regierungen oder an Ministerien. Also es gibt auch vieles, was man eigentlich von zu Hause aus machen kann, das man jetzt gleich auch beginnen könnte.
Voll. Also wir haben zum Beispiel bei dieser Segelaktion jetzt dazu aufgefordert, das Außenministerium anzurufen und E-Mails zu schreiben. Und das hat sich als relativ wirksam herausgestellt, weil so viele Leute angerufen haben, dass die Telefonleitungen vom Ministerium kollabiert sind. Auch irgendwie traurig, dass diese Leitung so leicht sabotiert werden können, dadurch, dass einfach ein paar Leute anrufen oder viele. Ich bin sehr dankbar dafür, dass so viele Menschen diesen Aufruf gefolgt sind und auch irgendwie für unsere Sicherheit sie dann eingesetzt haben und sie darum gekümmert haben, was ich sehr lieb finde. Ja, prinzipiell bin ich aber auch nicht der Meinung, dass dieser Aktivismus, der hauptsächlich darauf abzielt, freundlich für Veränderungen zu fragen, Großes bewirken kann. Ich glaube schon, dass wir auch irgendwie rausgehen müssen und irgendwas machen müssen, was den Herrschenden wehtut, sei es hauptsächlich finanziell, ist meistens so der größte Hebel, aber auch irgendwie im Sinne von unbequem sein. Wenn man das von zu Hause aus mit Briefen und E-Mails und Telefonanrufen und so weiter schafft, dann ist das super. Ich glaube, es gibt wirksamere Sachen.
Aber was ich toll finde am Aktivismus ist, dass es eben so viele unterschiedliche Formen gibt und dass es für viele Menschen, die vielleicht unterschiedliche Ressourcen zur Verfügung haben, unterschiedlich viel Zeit haben. Es gibt immer Möglichkeiten.
Ja.
Vielen Dank für dieses wirklich interessante Gespräch.
Danke dir.
Und vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Mehr Informationen zu Julie und seinen Kampagnen und Aktionen findet ihr auf seinem Instagram-Profil Schütterboy. Zur Kampagne Global Summit Flotilla gibt es mehr Informationen auf globalsummitflotilla.org. Und die Organisation Heimspiel findet ihr unter heimspiel.jetzt. Man kann natürlich auch bei Amnesty International selbst aktiv werden, zum Beispiel in lokalen Gruppen, in Themennetzwerken oder indem man Petitionen unterschreibt. Mehr Infos hierzu findet ihr unter amnesty.at/mitmachen. Unseren KollegInnen im Freiwilligenmanagement könnt ihr auch direkt über aktivwerden@amnesty.at schreiben. Wenn ihr dabei helfen wollt, das Recht auf Protest in Österreich zu schützen, dann könnt ihr die Petition Protect the Protest von Amnesty unterschreiben. Mehr Informationen zu diesem Thema und die Petition selbst findet ihr auch auf amnesty.at. Alle Links und Webseiten stelle ich euch natürlich in die Shownotes. Vielen Dank für euer Interesse an diesem wirklich wichtigen Thema. Passt auf euch und auf eure Mitmenschen auf. Bis zum nächsten Mal.